Hallo und herzlich willkommen zur 236. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem vorweihnachtlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und bisher habe ich ja nicht ganz so viele Hörerinnen und Hörer gewinnen können für die wunderbare Welt der Kicker, Panther und Longsnapper. Das ändert sich jetzt hoffentlich, denn seit dieser Woche bin ich im Community-Netzwerk der Footballerei dabei und ja, freue mich sehr, dass ich da so ein bisschen Werbung machen kann, die Marketingmöglichkeiten, die mir das Netzwerk da bietet, nutzen kann und hoffe, dass ich da noch den einen oder anderen für dieses kleine Projekt hier gewinnen kann. Freue mich sehr, da mitzumachen. Danke da an Kutsche und Daniel, die mich eingeladen haben und ja, mir immer wieder gesagt haben, wie wichtig doch meine Arbeit ist. Ja, die wissen auch, wie man Leute überzeugt. Ja, freue mich da also sehr drauf. Für euch ändert sich nichts, außer dass das Logo ein klein wenig anders geworden ist und dass ich vielleicht mal in einer Instagram-Story bei der Footballerei erwähnt werde oder so. Das wäre dann auch alles. Ja, ich habe heute den ersten Tag mal wieder bei der Arbeit in Neumünster verbracht. Sprich, ich war wieder im Labor und das lief, ich sag mal, mittelprächtig. Also ich habe eine Stunde eher Feierabend gemacht, weil so ganz klappt das noch nicht so wirklich. Aber es geht schon. War heute allerdings auch ein sehr langer Tag mit sehr viel Rumsitzen. Das ist für mich hier im Moment nicht ganz so optimal. Ja, sehr viele Meetings gehabt und deswegen da etwas früher geflüchtet. Habe zwischendurch eine kleine Schulung noch bekommen, wie ich eine Sache programmieren kann, ja, programmieren in Anführungszeichen, in dem neuen Laborinformationssystem, kurz LIMS genannt, welches wir bei uns verwenden. Da bin ich in einer Projektgruppe, die das Ganze einführen soll und da hat mir ein Kollege eine Sache gezeigt und es war ganz lustig, dass da doch ein paar Sachen dann tatsächlich genauso waren, wie sie in R verwendet werden, womit ich ja meine ganzen Statistiken schreibe und konnte ich dann gleich sagen, ja, das kenne ich alles, das ist da genauso. Ja, ob das jetzt wirklich klappt, weiß ich nicht. Ich habe heute Nachmittag die ersten Formeln fertig gemacht, die sollte er vielleicht morgen nochmal überprüfen. Ist allerdings auch der QM-technisch, also Qualitätsmanagement, technisch richtige Weg, dass dann auch mal ein zweiter rüber gucken muss. Ja, um zu gucken, ob ich überhaupt zur Arbeit kommen kann, haben meine Frau und ich am Freitag einmal einen kleinen Abstecher gemacht, nämlich zu IKEA. Das ja, ist ja manchmal sehr spannend, aber wir sind sehr früh hin, also gleich als sie aufgemacht haben, waren wir da. Da war tatsächlich noch nichts los, obwohl Freitag war, das ging sehr, sehr gut, denn meine Frau hat bei Instagram war es, glaube ich, eine Sache gesehen, ja, so ein Influencer-Teil, den es jetzt bei IKEA gibt, so eine Art aufhängbarer, wie sagt man da, Adventskalender, ist so verstellbar, kann man sich aus Holz, kann man an die Wand machen und kann dann halt da Geschenke und sonst irgendwas ran machen und ja, ich muss sagen, das Ding ist richtig gut. Also insbesondere für den Preis, glaube ich, 15 € oder so, relativ hochwertig. Also wir haben uns gedacht, das ist irgendwie billiges Pappholz, wie sagt man da, Sperrholz. Aber nee, ist wirklich gut. Wir haben dann auch gesehen, da waren gar nicht mehr so viele von den Dingern. Und wie gesagt, wir waren um 10 nach 10, waren wir da in der Abteilung, um da zuzuschlagen. Ich fürchte mal, dass wenn wir eine Stunde später gekommen wären, wären die alle weg gewesen. Also da muss ich sagen, ja, da hat der Influencer-Hype da mal wirklich gute Sachen beigetragen. Und damit ist die Weihnachtssaison natürlich hier auch offiziell eröffnet bei uns. Denn das Ding wurde natürlich sofort innerhalb von 20 Minuten vollgestellt mit Christbaumkugeln und all so einem Kram. Also bei uns ist es jetzt schon weihnachtlich. Ist allerdings bisher auch die einzige wirklich weihnachtliche Sache. Das wird sich sicherlich in den nächsten Tagen hier noch sehr, sehr deutlich ändern. Weihnachten ist das Thema. Falls ihr nämlich das Buch bestellen möchtet, dann hat Marketing gesagt, Bescheid geben, dass das Ganze bis zum 8.12. bestellt werden soll. Ansonsten gibt es Schwierigkeiten, dass es noch rechtzeitig ankommt. Ich werde auch da sicher gehen, dass ich dann keine Bücher- und Warnsendung mache, die ja deutlich länger gedauert hat, als man sich das so vorstellen möchte. Teilweise, was hatten wir, 33 Tage war der Rekord von Kiel nach Berlin. Ja, und ich glaube, der Durchschnitt lag auch irgendwo bei, ich glaube, 10 Tagen oder so. Also es dauert immer eine ganze Zeit. Deswegen, also falls ihr das Buch noch haben wollt und es bei mir bestellen wollt, dann bitte bis zum 8.12. ist also noch ein bisschen hin. Auch dann denken, ich habe noch ein paar Exemplare der ersten Ausgabe im Sonderverkauf, im Sonderangebot, so sagt man das. Da kann man also noch ein paar Euro sparen. Sehr schönes Geschenk natürlich auch für den interessierten Football-Fan. Also da unbedingt zuschlagen. Ihr bestellt das Ganze über meine Homepage smk-blog.de oder ihr kontaktiert mich einfach über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Los geht's mit den News und Transaktionen aus dieser Woche.
Kick
glaube, aus dieser und der vergangenen Woche wäre, glaube ich, deutlich korrekter, denn eigentlich sind die ganzen Informationen aus der letzten Woche. Wir fangen an mit der Canadian Football League. Da fand ja am Montag, hätte ich jetzt fast gesagt, in der Nacht von Sonntag auf Montag das Endspiel der 111. Grey Cup statt, nämlich zwischen den Winnipeg Blue Bombers und den Toronto Argonauts. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber da habe ich dann gedacht, ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt, ob es News und Transaktionen in der Canadian Football League gab. Und da will ich ein paar Sachen aufholen, die im Oktober und Anfang November hängen geblieben waren. Es waren alles Entlassungen, und zwar alles vom Practice Squad jeweils. Man hat rausgeschmissen bei den Edmonton Elks Dean Faithful, einen Kicker. Dann bei den Calgary Stampeders Toshiki Sato, den kennen wir, der hatte unter anderem auch mal ein Trial bei den Cowboys, auch ein japanischer Kicker. Dann der südafrikanische Kicker Karl Meyer Heinrich Meyer. Der ist entlassen worden vom Practice Squad der British Columbia Lions, und die Montreal Alouettes haben Panther Sam Clark entlassen. Dabei, wo ich gerade bei kleineren Ligen war, habe ich dann auch nochmal in der USFL geguckt. Da war nämlich eine Sache, die hatte ich vergessen zu erzählen, nämlich Donald Delahaye Destroying bei YouTube, der sich ja im letzten Jahr nach zwei Spielen schwer verletzt hatte am Nacken und oder im Genick und ja gesagt hat, oder ich dachte zumindest, dass er dann aufhören wird. Nein, er will nochmal angreifen, hat Vertrag unterschrieben bei den San Antonio Brahmas, kommt also nochmal zurück, zumindest ins Trainingscamp. Da nochmal, also Donald Delahaye. Ebenfalls zurück kommt Marquette King, der frühere NFL-Panther, geht zurück zu den Arlington Renegades. Und die Michigan Panthers, die haben B.T. Potter, den früheren Clemson-Kicker, unter Vertrag genommen. Also da ist die Saison ja auch gar nicht mehr so lange weg. Die starten ja eine Woche nach dem Super Bowl. Also da gehen demnächst auch schon die Trainingscamps los. Naja, demnächst etwas übertrieben, aber in den nächsten 5 Wochen, glaube ich. Ich glaube, Anfang Januar starten die. Die Jacksonville Jaguars, um zurückzukehren in die National Football League, die haben letzten Mittwoch Longsnapper Peter Bowden vom Practice Squad entlassen und auf den Practice Squad geholt haben die San Francisco 49ers Pat O'Donnell, den langjährigen Bears-Panther. Der ist auf den Practice Squad gegangen, weil Mitch Wischnowski sich gegen Tampa Bay den Rücken verletzt hatte. Ich weiß nicht, ob Deebo Samuel ihn auch angeschrien hat oder so. Ja, könnte ja sein. Ja, aber da hat man Pat O'Donnell geholt, und insbesondere auch, weil der halt sehr viel Erfahrung als Holder hat, verständlich, dass man da auf einen Veteran zurückgreift. Und ja, der wird ja auch dann zum Einsatz kommen. Tampa Bay ist das Thema. Jay Kamada hat da mal gespielt, früherer Panther, 4th-Runden-Draft-Pick auch gewesen von den Tampa Bay Buccaneers. Der war zu einem Workout bei den Washington Commanders, denn die haben ja gespielt gegen die Philadelphia Eagles. Ich weiß nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Aber sie brauchten da ja einen Panther, der sich mit einem Rechtsfüßer auskennt. Ja, haben gegen die Eagles gespielt, gerade geguckt. Und Brad Mann ist Rechtsfüßler. Der Panther der Commanders, Tress Way, ist ja linksfüßiger Panther. Und dementsprechend, ja, hat man da einmal den umgedrehten Workout-Zyklus genommen. Die Special-Team-Spieler der Woche werden am Mittwoch immer bekannt gegeben werden, und auch die Offensive- und Defensive-Spieler, aber die interessiert hier keiner. In der AFC ist geworden Leo Chanel von den Chiefs mit seinem Field-Goal-Block gegen Denver, und in der NFC Jake Bates mit seinem Game-Winning-Field-Goal von den Detroit Lions. Am Donnerstag haben die Washington Commanders wieder Zane Gonzalez vom Practice Squad hochbefördert, weil Austin Seibert sich weiterhin verletzt ist. Und dann große Nachrichten von den Kansas City Chiefs. Da hat sich nämlich Harrison Butker verletzt und musste auf IR gesetzt werden. Da macht das Knie Probleme. Und um ihn zu ersetzen, hat man Spencer Schrader vom Practice Squad der Jets geholt. Interessante Sache dabei, Spencer Schrader wurde ein Platz auf dem 53-Mann-Roster der Jets angeboten. Er hat sich aber dafür dann entschieden, zu den ungeschlagenen, Kansas City Chiefs zu gehen. Interessante Entscheidung, weiß, dass er bei den Chiefs nur kurzfristig sein wird. Also sobald Harrison Butker da seine 4 Spiele, vielleicht 5 Spiele ausgesetzt hat, dann wird der wieder zurückkommen, und Schrader ist da sein Job los. Bei den Jets hätte das ein längerer Job sein können. Das hätte ja auch eine, ja, durchaus lange Karriere starten können, dann bei den New York Jets. Aber er hat gesagt, ja, ich gehe zu einem Team, ja, wenn die einen Super Bowl gewinnen, dann bekomme ich auch einen Ring, also wäre ganz nett. Und bei den Jets, wenn Greg Zuerlein wieder zurückkommt, weiß man nicht, ob der vielleicht auch noch ein paar Jahre spielen will. Also er hat da jetzt erstmal den Platz bei den Chiefs genommen und ja, hat für die jetzt am Wochenende das erste Mal gespielt. Die San Francisco 49ers haben einen Kicker entlassen von der Injured Reserve, nämlich Matthew Wright. Das kennt ihr mittlerweile, mit einem Injury Settlement ist der jetzt wieder Free Agent. Dann wurden die Ray Guy Award für Semifinalisten, Halbfinalisten bekannt gegeben. Der Ray Guy Award ist der Preis für den besten Panther im College Football. Und ja, da ist es ja doch einige Namen, die da zusammenkommen. Ich lese mal vor: Alex Mastromano von Florida State, Andrew Stokes von South Florida, Brett Thorson von Georgia, Eddie Chaplicki von USC, Frazier Mason von Ole Miss, wo ich Ole Miss geschrieben habe, James Burnett von Alabama, Jeremy Crawshaw von Florida, John Henderson von Bowling Green, Kai Kröger von South Carolina und Tyler White von den Texas A&M. Aggies, Statistiken zu allen diesen Spielern findet ihr natürlich auf meiner Homepage smk-blog.de. Dazu noch etliche andere Panther, denn ich habe da die Auswahl jetzt ein bisschen eingeschränkt immer, aber es sind natürlich noch sehr viel mehr Spieler dabei, nämlich alle Spieler, die unter anderem zu Beginn der Saison auf der Watchlist des Ray Guy Awards waren und die Spieler, die ich bisher halt noch nicht da drauf hatte, also beispielsweise Andrew Stokes von South Florida, den habe ich jetzt da hinzugefügt. Auch Nachrichten noch vom College Football, nämlich Ryan Fitzgerald, das ist der Kicker der Florida State Seminoles. Das ist der erste Kicker, der beim Senior Bowl dabei sein wird, also bei dem Spiel in Mobile, Alabama, wo die Coaches sich sehr genau angucken, wer im Draft dann vielleicht eine Rolle spielen wird. Ja, da spielen insbesondere Spieler, die, ich sag jetzt mal, nicht ganz sichere erste Runden-Pick sind. Ja, die Top 3 werden da wahrscheinlich nicht sein, aber ab Top 10 sind die schon dabei und viele Spieler haben die Chance da genutzt, sich zu präsentieren. Und Ryan Fitzgerald sicherlich einer der Kicker, auf die wir nächstes Jahr im Draft ganz besonders schauen werden. Vor einem Jahr haben wir auf den Draft geguckt und da haben die Green Bay Packers Anders Carlson geholt, den Bruder von Daniel Carlson. Hat jetzt nicht so lange gehalten, aber er ist jetzt untergekommen bei den New York Jets, nachdem Spencer Schrader da ja raus ist vom Practice Squad, war noch Anders Carlson da und irgendeiner muss ja den Job machen. Also wurde er befördert für das Spiel auf das 53-Mann-Roster und hat seinen Job ja auch ganz gut gemacht. Ja, und bei den San Francisco 49ers musste man dann tatsächlich Mitch Wischnowski auf Injured Reserve setzen und man hat dann Pat O'Donnell gleich vom Practice Squad aufs aktive Roster gesigned. Der ist also nicht befördert worden, der ist aktiviert worden, wie man so schön sagt. In der Nacht dann von Sonntag auf Montag hat der Grey Cup stattgefunden und da haben die Toronto Argonauts mit einem sehr starken letzten Viertel die Winnipeg Blue Bombers, ich glaube mit 42-24 geschlagen. Das freut uns zum einen für Kicker Lirim Hairulahu, der ja unter anderem auch für die Dallas Cowboys schon mal im Einsatz war und natürlich mich ganz besonders freut es für Linebacker Tjarek Hansen, der hier aus Flensburg kommt, lange Zeit bei den Kiel Baltic Hurricanes gespielt hat, den ich sehr häufig fotografiert habe. Wahrscheinlich der beste deutsche Linebacker aus den 2010er Jahren. Der hat schon zweimal den Grey Cup mit den Winnipeg Blue Bombers gewonnen und ist jetzt bei so einem neuen Team, den Toronto Argonauts, gewinnt da zum dritten Mal seit 2019 den Grey Cup und war mal wieder in den Special Teams sehr aktiv, hatte nicht weniger als 3 Special Team Tackles gehabt für die Argonauts. Also herzlichen Glückwunsch da an Tjarek Hansen. Ja, und die letzte Nachricht am gestrigen Montag ist, dass der deutsche NFL-Kicker Dominik Eberle gesagt hat, ja, reicht jetzt auch mit im Football für den Moment. Er hat sein Retirement bekannt gegeben und er wird sich jetzt wahrscheinlich auf seine Multimedia, sage ich schon, seine Mediensachen konzentrieren, kommentiert ja unter anderem bei The Zone, hat bei den Romantikern einen gar nicht so schlechten College-Football-Podcast, ihr wisst, den Stil mag ich vielleicht nicht so, aber das ist gut gemacht und holt vielleicht einige Leute dann auch in den College-Football rein, der ja bisher nur dem NFL-Hype unterlegen ist. Nee, wie sagt man da? Die bisher nur den NFL-Hype erlebt haben, die interessieren sich dann vielleicht auch für College-Football. Das wäre doch dann eine gute Sache. Ansonsten, Dominik, happy retirement, wie man so schon sagt. So alt ist er ja auch noch nicht. Da kann ja noch einiges passieren. Und zur Not, er ist ja auch ganz stark im Trading-Card-Game. Das finde ich natürlich persönlich auch sehr gut. Heute wieder irgendwie 4 Karten von Kickern und Panthern angekommen, inklusive einer Will Reichert auf 10 limitiert. Also, sehr schöne Rookie-Karte. So, kommen wir aber zu den wichtigen Themen, nämlich den Spielern des Wochenendes. Und gerade eben hatte ich schon Probleme damit, das rauszufinden, wer gegen wen gespielt hat. Es haben tatsächlich die Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles gespielt. Die Eagles gewinnen am Ende mit 26-18, was jetzt nicht unbedingt so sehr an Jake Elliott lag. Der hatte keinen ganz besonders guten Tag für die Eagles. Deren Kicker hat nämlich gleich zwei Field Goals links vorbeigesetzt. Im ersten Viertel aus 44 und dann im zweiten Viertel aus 51 Yards. Aber er hat sich davon recovered, kann dann noch zwei Field Goals machen. Einmal kurz vor der Pause aus 21 Yards und dann im dritten Viertel aus 31 Yards. Aber ja, eine Sache, Multiple Misses von Kickern werden wir in dieser Woche noch ein paar Mal haben. Auf der anderen Seite war ja Zane Gonzalez wieder aktiviert worden. Der trat einmal ein zu einem 45-Yard-Field-Goal, welches auch erfolgreicher. Ja, auch bei den Extrapunkten war Jake Elliott nicht gut, hat da einen daneben gesetzt, auch wieder links, also drei Kicks links vorbei. Ja, auch so ein Thema in dieser Woche bei anderen Spielern, auch Veteranen, die sehr, sehr gut sind. Bei zwei anderen Extrapunkten trifft er allerdings Zane Gonzalez. Der macht es weniger spannend, geht da 1-1. Braden Mann ist der rechtsfüßige Panther, auf den sich die Commanders ja mit Jake Hamada extra vorbereitet haben. Der hatte drei Punts in dem Spiel für einen 44,3 Yard Brutto, 42 Yard Netto-Schnitt, hatte einen Punt in die 20, allerdings auch einen kritischen Punt, nämlich einen 38 Yard Punt von der eigenen 20 Yard Linie. Ja, und Tress Way für die Washington Commanders, auch der hatte einen kritischen Punt, nämlich einen 39 Yard Punt von der eigenen 35 Yard Linie. Das ist wirklich genau die Grenze in beiden Sachen, wo es kritisch wird. Ja, wenn der Punt 40 Yards gewesen wäre, wäre es kein kritischer Punt. Und wenn der Ball von der 36 Yard Linie gekommen wäre, wäre es auch kein kritischer Punt gewesen. Aber ja, so hat es ihn da leider erwischt. Insgesamt hatte er fünf Punts für einen 44,2 Yard Bruttoschnitt, 40,2 Yards netto. Er bringt zwei dieser fünf Punts in die 20 und beide sogar in die 10. Bei den Kickoffs, Braden Mann macht das bei den Eagles. Vier Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. 31 Yards der längste Return der Commanders. Zane Gonzalez hatte ein Touchback bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return für die Eagles, 33 Yards. Und am Ende hat er noch einen Onside-Kick probiert. Eine halbe Minute war noch zu spielen, aber Dallas Goedert hat den Ball da erobert und dementsprechend warten wir da weiter auf den dritten Onside-Kick, der in diesem Jahr erfolgreich recovered wird. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Green Bay Packers die Chicago Bears sehr knapp. -19 ist da der Endstand, weil es am Ende für die Chicago Bears leider nicht reicht. Wieder wie in der Woche zuvor beim Spiel zwischen den Chiefs und den Broncos ist es ein geblocktes Field Goal, welches den Unterschied macht zum 20-19-Sieg für Green Bay. Carlos Santos sollte antreten aus 46 Yards, aber Brooks kann einen ja wirklich Finger reinbringen in seinen Kick und ihn so verhindern, dass der Ball gut wird und die drei Punkte für Chicago gut geschrieben werden. Muss ehrlich sagen, im Gegensatz zum Spiel bei den Broncos, wo es ja wirklich die Schuld der Offensive Line war, muss man hier Carlos Santos nicht, kann man ihn nicht ganz freisprechen. Der Kick doch sehr flach gewesen. Man konnte es auch so ein bisschen hören, der hat den Ball nicht richtig getroffen. Es gibt so einen gewissen Sound, den ein, sagen wir, normal getretener Ball macht und das hat sich da ein bisschen ja einfach falsch angehört und ja, dementsprechend hat da der eine Finger gereicht. Alles nur minimale Änderungen, hätte den Ball einen halben Meter höher gekickt. Ja, wäre alles gut gewesen und Chicago hat gewonnen, aber so halt leider nicht. Insbesondere blöd für Santos, der davor zweimal angetreten war und erfolgreich gewesen ist. Aus 53 und aus 27 Yards waren seine Kicks gut, aber dann aus 46 Yards halt nicht. Und das hat da den Unterschied gemacht. Brent McManus ist der neue Kicker, wenn man so will, für die Green Bay Packers. Er kickt zwei extra Punkte in diesem Spiel. Carlos Santos macht einen. Einen einzigen Punt hatte Daniel Whelan für die Green Bay Packers, der war 47 Yards lang und ja, das ist bei mir eine wunderschöne Liste, denn da steht 1, 47, 47, 47, 47,0, 47,0, dann 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Was das bedeutet, ist, dass halt Serpine 47 Yards lang war, er auch nicht retourniert wurde, sondern die 47 Yards waren sowohl brutto als auch netto. Dann ist der Punt in der 20 gelandet und nicht nur in der 20, er ist in der 10 gelandet. Nicht nur in der 10, sondern in die 5 gegangen. Exakt an der 5-Yard-Linie ist der Ball von Ballantyne gedownt worden. Damit erreicht er insgesamt einen positiven EPA von 0,14. Das ist also sehr gut. Denn Troy Taylor auf der anderen Seite, der hat einen deutlich negativen EPA von minus 0,5. Sprich, man hat pro Punt bei ihm einen halben Punkt verloren. Er hat zwei Punts gemacht, also ein Punt, ein Punkt ist da quasi auf seine Rechnung gegangen. Und wenn man mit einem Punkt verliert, ist das halt auch nicht besonders gut. Taylor hatte Punts über 48 und 35 Yards. Er bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Allerdings hat er auch einen längeren Return gehabt, nämlich einen 16-Yard-Return von Reed im letzten Viertel. Das ist dann der Grund wahrscheinlich für seinen sehr hohen EPA. Brent McManus hat vier Kickoffs für die Packers. Davon waren zwei Touchbacks. Längster Return 32 Yards. Carlos Santos 3 von 5. Längster Return bei ihm 26 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da wurde es deutlich. Die Lions schlagen die Jacksonville Jaguars 52-6. Dabei begann es noch einigermaßen gut für die Jaguars, denn Cam Little hat Punkte aufs Board gebracht aus 59 Yards. Der sympathische junge Kicker der Jacksonville Jaguars, der mal ein Foto von mir geliked hat. Seitdem ist er in meinem Herzen ganz weit vorne. Cam Little aus 59 Yards. Leider, da fehlt ein Yard, um noch ein bisschen extra Spendengeld zusammen zu bekommen. Aber neue Career Best für ihn. Und ja, also da hatte man noch so ein bisschen Hoffnung. Die hat sich dann aber sehr schnell aufgelöst. Später hat er noch ein Field Goal probiert, nämlich zur Halbzeit. Das waren auch die letzten Punkte für die Jacksonville Jaguars aus 35 Yards. Jake Bates auf der anderen Seite, der durfte einmal ran, zumindest was extra Field Goals angeht. Ja, und das war gut. Und Jake Bates natürlich aus langer Distanz 54 Yards für ihn. Keine Probleme. Ja, aber auch keine Probleme bei den Extrapunkten. 7 von 7 geht er da. Ja, dementsprechend der Panther Jack Fox durfte nur als Holder ran, denn Punten war in diesem Spiel nicht für die Detroit Lions. Auf der anderen Seite Logan Cook, der musste häufiger ran, 5-mal für die Jacksonville Jaguars. 61 Yards sein längster Punt, 53,4 Yards sein Bruttoschnitt, 47,4 sein Nettoschnitt. Er bringt von den 5 Punts 3 in die 20, einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs, Cam Little geht 2 für 2, Jake Bates 7 für 9, der längste Return in dem Spiel, 29 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Minnesota Vikings die Tennessee Titans 23-13. John Parker Romo bleibt fehlerfrei für die Minnesota Vikings, zumindest was Field Goals angeht. Er tritt einmal aus 40 Yards an und ist da auch erfolgreich. Auf der anderen Seite der Kicker für die Tennessee Titans ist Nick Folk. Der tritt zweimal an aus 30 und 43 Yards und ist auch beides mal erfolgreich. Ja, leider nicht ganz so perfekt ist John Parker Romo bei den Extrapunkten, denn er tritt einmal im zweiten Viertel an und trifft den rechten Pfosten. Das ist schlecht für ihn, schlecht für die Vikings, gut für die Spendenkasse. Das freut mich dadurch sehr. Insgesamt geht er 2 für 3, Nick Folk 1 für 1. Ryan Stonehouse, der vielgescholtene Panther der Tennessee Titans, von dem ich heute auch, glaube ich, eine Karte bekommen habe, der hatte 5 Punts in dem Spiel, 62 Yards sein längster, 48,2 Yards sein Bruttoschnitt, 40,8 Yards sein Netto-Schnitt, hat einen Touchback, das geht da natürlich rein. Und ja, bringt einen Punt in die 20, hat allerdings auch einen kritischen Punt, nämlich einen 32-Yard-Punt von der eigenen 29-Yard-Linie gleich nach dem ersten Drive. Wir kommen zu Ryan Wright, das ist der Panther der Vikings. 5 Punts, ein 66-Yarder ist sein längster, 44,4 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings nur 35,2 Yards sein Nettoschnitt. Da kommt rein, dass er einmal einen Touchback hatte und einen langen Return zulassen muss von Jackson über 20 Yards im letzten Viertel. Das ist da dann natürlich nicht schön und 35,2 Yards netto, das ist natürlich auch nicht gut, aber die anderen Punts, die waren in Ordnung, wenn es kein Touchback war oder der lange retourniert wurde, denn die anderen 3 bringt er in die 20, einen davon sogar in die 5, nämlich an die leider 2-Yard-Linie, nicht an die 1-Yard-Linie, nur an die 2-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, John Parker Romo geht 4 von 5, und Nick Folk 3 von 4. Es gibt einen längeren Return, nämlich exakt an der Kante von dem, was ich als langen Return definiere. Das ist bei mir alles, was 35 Yards oder länger ist. Und es war Chandler über exakt 35 Yards im dritten Viertel. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Miami Dolphins die Las Vegas Raiders 34-19. Jason Sanders, auch von dem heute eine Karte angekommen, geht 2 für 2, ebenso wie Daniel Carlson auf der anderen Seite. Beide Kicker da fehlerlos. Daniel Carlson hat allerdings die leichteren Aufgaben. Der trifft aus 22 und aus 27 Yards. Sanders muss zumindest einmal aus 46 Yards ran. Sein 31-Yard-Field-Goal ist ja Standard für einen NFL-Kicker, den ohne Probleme zu machen. Extra Punkte auch ohne Probleme. Sanders 4, Carlson 1. Ja, 1 ist das Thema, denn es gab in diesem Spiel exakt einen einzigen Punt, zumindest, muss ich dazu sagen, der gezählt hat. AJ Cole hat diesen Punt ausgeführt. Das ist also leider kein Spiel ohne Punts gewesen. Nein, AJ Cole hat einen 54-Yard-Punt gehabt, der brutto wie netto. Und auch der bringt ihn leider nicht in die 5, sondern er bringt ihn zumindest aber in die 10-Yard-Linie. Ja, und wenn ich sage, es ist der einzige Punt, der gezählt hat, denn er hatte noch einen weiteren Punt, nämlich im ersten Viertel einen 64-Yard-Punt, der ein Touchback gewesen wäre. Aber bei einem 4. und 4 ist Campbell in ihn hineingelaufen und es gab eine 5-Yard-Strafe. Und dementsprechend hat dieser Punt nicht gezählt, geht nicht in die Statistik ein, sondern man hat natürlich da das First Down genommen. Ja, schade und gut für AJ Cole, hat sich dabei zumindest nicht wehgetan. Bei den Kickoffs, Daniel Carlson, 2 von 5, hat einen Kickoff gehabt, der zu kurz war, mal wieder, und der war deutlich zu kurz, der ist nur an die 29-Yard-Linie gegangen, muss an die 20, das gibt also eine Strafe, Ball wird an die 40-Yard-Linie gelegt und längste Return für die Dolphins waren 29 Yards, 31 Yards war der längste Return der Raiders, das kam bei dem einzigen Kickoff der sieben, die Jason Sanders hatte, der nicht retourniert wurde. Jetzt toller Satzbau, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir kommen damit schon zum nächsten Spiel und da schlagen die LA Rams die New England Patriots 28-22. Das war eine wilde Sequenz, die wir in Echtzeit hatten in der Red Zone. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was beim Spiel Cleveland gegen die Saints passiert ist. Aber ja, man hatte da kaum ein kurzes Field Goal gesehen, welches daneben ging. Ist dann zu diesem Spiel geschaltet, wo Joshua Carty mit dem Halbzeitpfiff ein 26-Yard-Field Goal probieren sollte. Ja, das auch getan hat, aber er trifft von der linken Hash, das ist schon eine Leistung, den rechten Pfosten. Das, ja, nicht gut. Also ein 26-Yard-Field Goal, Critical Miss. Ja, alles unter 37 Yards ist nicht schön. Und in dem Fall war es halt wirklich so, dass wir 2 Critical Misses innerhalb von, ich weiß nicht, einer Minute oder so hatten. Muss mal gucken, wie die Red Zone das zusammengeschnitten hatte. Aber das war schon sehr, ja, kurios ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, sehr seltsam. Das sieht man in NFL-Kreisen nicht so häufig. Das war auch der einzige Field Goal, was Joshua Carty aus 26 Yards probiert hat und dann halt nicht getroffen hat. Joey Sly auf der anderen Seite, der trifft immer. Auch nicht aus allzu weiten Distanzen, aber alle 3 Versuche, die er gemacht hat, aus 32, aus 25 und aus 42 Yards, waren gut. Allerdings nicht gut bei ihm war ein Extrapunkt. Der ist geblockt worden, wurde dann auch noch retourniert. Allerdings ist man da, glaube ich, bis zur Mittellinie etwa gekommen. Da war dann Schluss, aber so geht er da nur 1 von 2. Da ist Joshua Carty hingegen perfekt, geht 4 von 4. Bryce Berringer ist der Panther der Patriots. Der hatte 2 Punts in diesem Spiel. Einer war 42 Yards lang, einer war 32 Yards lang. Das bedeutet, sein Bruttoschnitt ist 37 Yards. Und wenn ich jetzt sage, sein Nettoschnitt ist 27 Yards, dann kann der Spezialist sich ausrechnen, dass da irgendwo 20 Yards verloren sind. Und wo verliert man immer 20 Yards? Richtig, bei einem Touchback. Den anderen Punt bringt er aber immerhin in die 20. Ethan Evans war deutlich häufiger im Einsatz, nämlich 4-mal für die Rams, hat nur einen 34,5 Yard brutto als auch Netto-Schnitt, bringt allerdings 3 seiner 4 Punts in die 20. Da sieht man schon, dass wahrscheinlich häufig da ein kurzes Feld dabei war, hatte unter anderem auch einen 20-Yard-Punt. Der war nicht so gut, der ist out of bounds gegangen an der 23-Yard-Linie, also da wäre auch nicht mehr so viel Platz gewesen, aber da hätte er sich natürlich gewünscht, dass der mindestens noch, ich sag mal, 6, 7 Yards weitergegangen wäre, damit er noch die in 20 Statistik hätte mitnehmen können. Immerhin, ein Punt bringt er nicht nur in die 10, sondern sogar in die 5-Yard-Linie. Ja, gab dabei allerdings dann noch eine Strafe gegen die Rams. Dementsprechend wurde der Ball dann leider auf die 10-Yard-Linie platziert. Also das dann nicht ganz so ideal gelaufen, aber rein statistisch gesehen endete dieser Punt an der 5-Yard-Linie. Ethan Evans macht auch die Kickoffs für die Rams. 3 von 5 ging er, längster Return, 46 Yards für die New England Patriots. Da war Baker unterwegs. Der hatte später hatte er nochmal, das war der Opening Kickoff, der so lange retourniert wurde. Später hatte er noch einen Muff bei einem Kickoff, den konnte er allerdings selber aufnehmen und dann noch für 16 Yards retournieren. Joey Sly, 3 von 6, der längste Return bei den Rams über 34 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel und ja, das ist das Spiel mit dem anderen kurzen Miss. Da schlagen die New Orleans Saints die Cleveland Browns 35-14. Veteranen, die links vorbeischießen, das ist, könnte auch der Titel dieser Ausgabe sein, aber ich habe den Titel schon festgelegt. Deswegen wird es der nicht sein. Ja, Dustin Hopkins hat es diesmal erwischt und wirklich tragisch. Er ist aus 51 Yards links vorbei. Da kann man dann sagen, okay, ja, damit können wir noch leben. Aber dann tritt er an zu einem, ich glaube, 32 Yard Field Goal war es. Das geht links vorbei. Glück gehabt für die Browns, dass es eine Strafe gegeben hat, dadurch ein First Down. Sprich, das Field Goal ist der Field Goal Versuch ist statistisch vom Board genommen worden. Es ging weiter. Ja, dann muss Hopkins allerdings wieder ran und noch näher aus 27 Yards diesmal und schießt mit der Halbzeitsirene wieder links vorbei und ja, gleichzeitig dann auf der anderen Seite das Rams-Spiel, wo dann Joshua Carty aus 26 Yards den rechten Pfosten trifft. Also das war schon eine sehr seltsame Sequenz, die man so in der NFL doch sehr selten sieht. Und ja, Dustin Hopkins, auch ja keine Bank im Moment, muss man ganz klar so sagen, auch eher eine Liability. Also auf den kann man sich im Moment auch nicht so wirklich verlassen, was die Browns angeht. Also da wundert es mich nicht, würde es mich nicht wundern, wenn man da in dieser Woche ja aktiv ist und mal guckt, was da dann noch so auf dem Markt ist oder irgendeine andere Analyse durchzieht. Ich schaue gerade, ob die Browns, nein, haben zurzeit keinen Spieler auf dem Practice Squad. Ich hatte irgendwie Lucas Haversick, aber der ist bei den Bills, der war letztes Jahr auf dem Practice Squad. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da noch etwas aktiv wird. Black Groupie, ja, der hatte, was Field Goals angeht, einen sehr ruhigen Tag, keines probiert, aber extra Punkte durfte er machen. Probiert 5, trifft 5. Ja, es hat in dem Spiel fast einen Punt-Return-Touchdown gegeben. Dante Pettis war unterwegs für 88 Yards. Der Touchdown ist gegeben worden, aber natürlich hatten wir genau hingeguckt und Corey Bojorges, der Panther der Browns, hat ihn ins Aus gestoßen, wenn man also die Browns-Brille aufhatte. Ich muss ehrlich sagen, also das war mir persönlich nicht deutlich genug. Also ich finde ja ohnehin, dass Instant Replay soll eigentlich nur Sachen overturnen, die undisputed visual evidence haben, wirklich undisputed. Und wenn man über Sachen diskutieren kann, finde ich schon, dann ist es einfach nicht mehr undisputed. Da, ja, es sah so aus, als wenn Dante Pettis irgendwie ein Teil des Fußes, aber also so richtig deutlich fand ich, war es jetzt auch nicht. Aber gut für uns, denn es hat dadurch einen Tackle gegeben von Corey Bojorges, dem Panther der Browns, und dementsprechend etwas Spendengeld. Leider war es dann aber trotzdem ein 53-Yard-Return, sprich, allzu gut lief es nicht für Corey Bojorges Netto-Schnitt. Bei seinen 5 Punts hat er ein 45,6 Yards Brutto, 34,8 Yards Netto-Schnitt erreicht. Immerhin einen Punt auch noch in die 20 gebracht. Matthew Hayball auf der anderen Seite, der australische Panther, linksfüßige Panther der Saints, hatte nur 3 Punts in dem Spiel, nur einen 36,7 Yard Bruttoschnitt, aber er bringt alle 3 seiner Punts in die 20, was dann auch wieder bedeutet, dass nicht allzu viel Feld da war, und er bringt 2 der 3 in die 10 und den einen, den er nicht in die 10 gebracht hat, der war eine 11. Also das lief da doch ziemlich gut, was das Placement anging für Matthew Hayball. Bei den Kickoffs, Blake Groupie 4 von 6, der längste Return 26 Yards. Bei den Browns 2 von 3 geht da Dustin Hopkins, der eine Return, weil links sind etwas längerer, nämlich ein 42 Yards Return von Hill. Und das war's dann auch schon zu diesem Spiel. Da habe ich gedacht, da kommt noch irgendwas. Nee, tut's gar nicht. Wir springen zum nächsten Spiel. Da war Anders Carlson im Einsatz für die New York Jets. Reicht allerdings nicht gegen die Indianapolis Colts. Die machen nämlich 28 Punkte gegen die 27 der Jets. Ja, das erste Field Goal für die Jets von Anders Carlson. Gleich ein richtiger Banger. 58 Yards war es lang und erfolgreich. Später kickt er noch ein 35-Yard-Field Goal, weil das ja kein Problem ist. Auf der anderen Seite Matt Gay, auch aus langer Distanz unterwegs. 56 Yards war da sein längstes Field Goal. Vorher hatte er schon aus 41 und 47 Yards getroffen. Ja, bei den Extrapunkten Matt Gay 1 für 1, Anders Carlson 3. Für 3. Die Panther, Thomas Mostert für die Jets, 5 Punts, 63 Yards sein längster, 55,4 sein Brutto und allerdings nur 44 Yards sein Netto-Schnitt. Ein Touchback kommt da rein und auch er muss einen längeren Return zulassen, nämlich von Downs über 16 Yards im ersten Viertel. Einen Punt bringt er dann allerdings auch noch in die 20. Rigoberto Sanchez hat 4 Punts gehabt für einen exakt 50 Yards Bruttoschnitt, 45,2 Yards sein Netto-Schnitt. Bringt allerdings kein Punt in die 20 oder ähnliches, hat dafür auch keinen längeren Return. Bei den Kickoffs, Daniel Carlson, sage ich schon, Anders Carlson geht 2 von 6, hat einen 43-Yard-Return zulassen müssen, nämlich von Doolin im dritten Viertel, zu Beginn des dritten Viertels, erster Spielzug der Halbzeit. Und auf der anderen Seite Matt Gay geht 6 von 7, hat den längsten Return in dem Spiel über 24 Yards. Ja, wir kommen zum nächsten Drama. Das erleben wir bei den Pittsburgh Steelers. Also nicht, wenn man Steelers-Fan ist, denn die gewinnen 18-16 gegen die Baltimore Ravens. Ja, quasi schon fast Standard. Alle Punkte der Pittsburgh Steelers durch den Kicker, der ja im Moment alles abräumt und über den man, glaube ich, zu wenig redet. Chris Boswell von den Steelers tritt 6-mal an. Trifft 6-mal und da waren zwar auch ein 32-Yarder dabei, aber ja, und 27-Yarder auch noch, aber die anderen Dinger waren nicht so ganz einfach. Trifft aus 52, aus 57 und nochmal aus 50 Yards und irgendwo mittendrin war dann noch ein 32-Yarder, den wir dann, also ein zweiter 32-Yarder, den wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Alle Punkte also mal wieder durch Chris Boswell. Auf der anderen Seite, ja, ein weiteres Field Goal hätte eventuell, man weiß ja nie, wie das Spiel dann wirklich ausgegangen wäre, aber hätte wohl gereicht. Aber Justin Tucker mal wieder in der Krise. 2 Kicks, die links vorbeigehen und ja, beide mal knapp links vorbeigehen, aber jedes Mal sehr komisch gedreht haben. Also sie sahen immer gut aus und fallen dann in den letzten 20 Metern plötzlich ein bisschen nach links. Und ja, das reicht dann halt leider nicht aus 47 und aus 50 Yards. Etwas zur Beruhigung, er macht immerhin den einen Extrapunkt, den er probiert und später dann ohne große Probleme, right down the middle, auf guter Distanz, trifft er aus 54 Yards, also das deutlich schwerste Field Goal, das macht er dann plötzlich. Head Coach Harbaugh hat gesagt, dass man weiterhin zu Tucker vollstes Vertrauen hat und man da nicht reagieren wird. Man hat Coaches, man guckt sich das an. Ja, der Ball links vorbei, das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass der dass Planford ein bisschen zu weit außen ist. Ja, muss man schauen, ob dem so war oder ob es irgendwas was anderes ist. Man muss allerdings sich natürlich auch mal die Frage stellen, wie lange will sich Baltimore das noch angucken? Also, ja, das ist jetzt das zweite Spiel, nachdem oder wo Misses von ihm ein Spiel hätten drehen können. Und das ist halt doch schon eine ganze Menge. Da sollte man sich vielleicht doch schon überlegen, was man da macht. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass es doch irgendwas Körperliches ist, dass es irgendwo ein klein wenig zwickt und Tucker das vielleicht aber ja so nicht wahrhaben will oder auch einfach nicht sagt. Ja, ich weiß es nicht. Natürlich die bekannteste Begründung ist, dass er 9 Anführungszeichen, auch schon 3 Jahre da, aber Jordan Stout als neuen Holder hat und nicht mehr Sam Cock, der ja als ja der beste Holder in der Geschichte der NFL bezeichnet wird. Und da kann man vielleicht auch mal sehen, wie wichtig das ist, da einen extrem guten Holder zu haben. Denn seitdem Stout da ist, geht es halt steil bergab. Was heißt steil? Also wir reden immer noch über Justin Tucker, der jetzt im Moment tatsächlich nicht gut ist, aber ansonsten ja eine Hall-of-Fame-Karriere hat, was auch Chris Boswell nach dem Spiel sagte, ne? Ist eine Legende, ein Hall-of-Fame-Kicker, aber im Moment läuft es halt nicht und da muss man halt auch angucken. Für mich sieht die ganze Operation irgendwie immer so ein bisschen komisch aus. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber ich tatsächlich würde mir den Holder mal angucken, ob da irgendwas nicht stimmt. Auf der anderen Seite ist Sam Koch ja Assistant Special Teams Coach bei den Ravens. Also wenn irgendeiner was darüber wissen sollte, dann er. Also ja, für mich immer schwer. Ich bin da auch nur Kaffeesatzleser, aber ich denke, die Ravens wissen, was sie da machen sollen. Oder ich hoffe es zumindest, dass sie wissen, was sie machen sollen. Haben mit Randy Brown, der einen der erfahrensten Special-Team-Coaches, die es in der Liga gibt. Und ja, mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Vielleicht wäre es aber trotzdem eine gute Idee, zumindest einen zweiten Kicker einfach ins Camp zu holen. Ins Camp oder ins Team zu holen auf dem Practice Squad, damit man da ja vielleicht eine Alternative hat oder auch einfach Tucker eine Pause geben kann oder vielleicht auch seinen Competitive Edge irgendwie so ein bisschen rausholen, sein Mindset, ja, soll ich mal einen Mindset-Coach holen, das ein bisschen ändert. Ich kann es so nicht sagen, ich kann da auch nur spekulieren, aber wirklich eine sehr interessante Sache, die wir natürlich weiter im Auge behalten werden, dafür ist dieser Podcast ja da. Die Panther, kommen wir mal auf die, denn die beiden längsten Punts an diesem Wochenende kamen in diesem Spiel vor Collis Waitman. Der linksfüßige belgische Panther für die Pittsburgh Steelers hatte nämlich den längsten Punt des Wochenendes, ein 71-Yard-Punt, leider ein Touchback gewesen. Insgesamt hatte er 4 Punts für einen 56,5 Yards Bruttoschnitt, 49,2 Yards sein Nettoschnitt. Wie gesagt, das war ein Touchback, bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Und der zweitlängste Punt des Wochenendes kam von Jordan Stout, dem gerade viel gescholtenen Holder von den Baltimore Ravens. Der hatte auch 4 Punts, 70 Yards war da sein längster, also ein Yard weniger, allerdings auch der ein Touchback. Das ist natürlich schade, dementsprechend sein Bruttoschnitt ist 54,2 Yards, sein Nettoschnitt 46 Yards glatt. Auch er bringt einen Punt in die 20 und auch interessant, in diesem Spiel haben beide Panther einen positiven EPA, Collis Waitman sogar 0,5 und Jordan Stout plus 0,2. Bei den Kickoffs, da ist Justin Tucker mal perfekt, 4 von 4 und Chris Boswell geht da 3 von 7. 30 Yard, der längste Return, den es in diesem Spiel gab, den haben die Ravens gemacht. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die erstaunlich starken Denver Broncos die Atlanta Falcons 38-6. Ja, wir haben uns mal wieder Sorgen gemacht um Younghoe Koo, aber in diesem Spiel ist er perfekt. Ja, macht allerdings auch die einzigen Punkte für die Falcons. Er trifft aus 41 und aus 51 Yards für die 6 Zähler, die am Ende auf dem Board stehen. Bei den Denver Broncos, da macht Will Lutz alleine 5 extra Punkte und tritt dann noch aus 45 Yards zu einem Field Goal an, welches auch erfolgreich ist. Bradley Pinion ist der Panther der Falcons, hat 5 Punts in diesem Spiel für einen exakt 50 Yards Bruttoschnitt, 38,6 Yards allerdings nur sein Nettoschnitt. Das kommt dadurch, dass er einen 37 Yard Return von Mims leider zulassen muss. Er bringt immerhin einen Punt in die 20, den sogar in die 10 und den sogar in die 5. Und wo bringt er den genau hin? Genau an die 1 Yard Linie. Offiziell an die 4 Yard Linie, der Impetus endete aber an der 1. Das muss ich ja mal gucken in den Statistiken, wo wir den Ball da hinbringen. Ich glaube, der wird leider als 4-Yard-Linie gezählt. Aber schauen wir später mal. Wird spendenrelevant werden. Dixon, das ist der Riley Dixon, das ist der Panther der Denver Broncos. Und der hatte 3 Punts in diesem Spiel für einen 45-Yard-Bruttoschnitt, 37,7 Yards netto. Er bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Bei den Kickoffs, da nicht so viel zu erzählen, Bradley Pinion und Will Lutz machen das. Jeder Kickoff in diesem Spiel war ein Touchback, 10 insgesamt. Wir kommen zum Sieg. Der Seattle Seahawks, nicht durch einen Game-Winning-Field-Goal, sondern durch einen Game-Winning-Run von Geno Smith. Sie schlagen die San Francisco 49ers 2017. Großen Anteil am Sieg hatte auch der Kicker der Seahawks, Jason Myers. Der tritt nämlich bei zwei Field Goals an, die beide nicht einfach waren und beide erfolgreich sind. Aus 52 und aus 57 Yards, drittlängste Field Goal an diesem Wochenende, ist er erfolgreich dazu bei den beiden Extrapunkten, die er probiert. Beide Kicker, JM in diesem Spiel, auf der anderen Seite Jake Moody, der geht 1 für 1 in diesem Spiel. 33 Yards kann man dann auch machen. Aus 33 Yards kommen auch die beiden Extrapunkte, die er probiert und trifft. Die Panther, da haben wir einmal Michael Dixon, den Australier für die Seahawks. Zwei Punts, ein 53 und ein 44-Yard-Punt, macht zusammen einen 48,5 Yards Brutto-Schnitt. Allerdings netto nicht ganz so doll, denn er hat einen Touchback dabei, 32,5 Yards. Da nur sein Netto-Schnitt, nachdem der andere Punt halt auch noch über 12 Yards retourniert wird von Cowing. Pat O'Donnell macht sein Debüt für die San Francisco 49ers. Drei Punts in der Abwesenheit von Mitch Wischnowski. Hätten ja sonst ein Australier-Duell, Dixon gegen Wischnowski, gehabt. Drei Punts für einen 41-Yard-Brutto-Schnitt, 34,3 Yards sein Netto-Schnitt, weil er einen Touchback hat. Und ein Punt bringt er noch in die 20, den sogar in die 10. Jason Myers geht 2 von 5 bei den Kickoffs, hat einen 29-Yard-Return zugelassen und ein Ball, der von Mason gemufft wurde und dabei ins Aus geht an der 27-Yard-Linie. Und auf der anderen Seite Jake Moody, 3 von 4, ein Return nur in diesem Spiel. Der geht über 15 Yards. Wir kommen zum Sieg der Buffalo Bills. Die gewinnen endlich mal gegen die Kansas City Chiefs, 30 zu 21. Ja, Jim Nance hatte den ersten Extrapunkt von Tyler Bass eigentlich gut gesehen. Der war es aber nicht. Der ist rechts vorbeigegangen. Gut für Tyler, dass das allerdings auch der einzige Fehlschuss in diesem Spiel bleiben würde. Ansonsten hätten wir uns da auch wieder eine Diskussion stellen müssen. Ja, Bass diesmal erfolgreich bei 3 der 4 Extrapunkte. Und bei einem Field Goal, nämlich zur Halbzeit, trifft er aus 33 Yards. Spencer Schrader bei seinem Debüt für die Chiefs hat einen relativ ruhigen Tag, denn er tritt nur bei 3 Extrapunkten an, die auch alle erfolgreich sind. Matt Ariza ist der Panther der Chiefs, ursprünglich ja in der 6. Runde mal von den Buffalo Bills gedraftet worden. 4 Punts in diesem Spiel, 48,2 Yards sein Brutto-Schnitt, allerdings nur 34,2 Yards sein Netto-Schnitt. Hat keinen Touchback gehabt, aber es gab halt einen langen Return von Codrington über 25 Yards im zweiten Viertel. Einen weiteren Punt bringt er immerhin in die 20. Sam Martin macht den Job für die Bills. 3 Punts für einen 42-Yard-Brutto-Schnitt, 39,3 Yards netto. 2 Punts bringt er in die 20. Bei den Returns, Tyler Bass geht 5 von 5. Spencer Schrader geht 3 von 4. Ja, längst Return oder einzige Return in dem Spiel, den es allerdings gab, war auch nur ein 23-Yarder. Wir kommen zum nächsten Spiel und ja, da gehen wir mal wieder in die Misskiste. Es schlagen die LA Chargers, die Cincinnati Bengals 34-27. Links vorbeikicken ist das Thema diese Woche. Evan McPherson hat es mal wieder erwischt. Wir hatten für den Justin Tucker, jetzt haben wir Evan McPherson. Vor, ich glaube, 6 Wochen war es, hatte ich die Evan McPherson-Justin Tucker-Krise ausgerufen. Jetzt haben wir Teil 2 der Tucker-McPherson-Krise und ja, ich war etwas zu voreilig, etwas zu euphorisch, diese Krise für beendet zu erklären. Es ging eigentlich auch ganz gut los für McPherson. Die kurzen Field Goals, die er probiert hat, aus 26 und 27 Yards in der ersten Halbzeit, hat er ohne Probleme getroffen. Aber dann am Ende, ja, im letzten Viertel, exakt zur Hälfte des letzten Viertels aus 48 Yards links vorbei, dann 2 Minuten vor Ende des Spiels aus 51 Yards links vorbei. Das, ja, müssen wir da die Krise auch wieder aufmachen. Es, ja, ist eine Last, aber auf der anderen Seite von dem Drama leben wir ja. Cameron Dicker hatte zwischendurch auch eine kleine Krise, in dem Spiel jetzt allerdings nicht. Er trifft aus 19 Yards, ja, das kann man dann auch machen zur Halbzeit, und dann allerdings auch nochmal aus ordentlicher Distanz aus 53 Yards. Wenigstens sind alle Extrapunkte in dem Spiel gut. Dicker schießt 4, Evan McPherson 3. Die Panther waren trotz des hohen Spielstandes relativ häufig im Einsatz. Ryan Rico für die Bengals 5-mal, 64 Yards sein längster Punt, exakt 50 Yards sein Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt liegt bei 42,4 Yards. Er hat 2 seiner 5 Punts in die 20 gebracht, einen sogar in die 10. Hat einen langen Punt-Return zugelassen, nämlich von Davis über 25 Yards im dritten Viertel und hat dann auch noch einen kritischen Punt, nämlich einen 33-Yard-Punt von der eigenen 33. Das gefällt mir doch wieder sehr gut. Auf der anderen Seite, J.K. Scott hatte 6 Punts sogar für die Chargers, für einen 46,7 Yards Bruttoschnitt, 41 Yards sein Netto-Schnitt. Er bringt 2 der 6 in die 20. Auch er hat einen längeren Return, nämlich von Irvin über 17 Yards im dritten Viertel. Und er hat auch noch einen kritischen Punt, genau wie Rico. Er hat einen 32-Yard-Punt von der eigenen 18-Yard-Linie, sprich, da geht dabei gleich an der Mittellinie an zum Gegner rüber. Bei den Kickoffs, Evan McPherson 5 von 6, ein 32-Yard-Return und Cameron Dicker 4 von 6, längste Return immerhin über 36 Yards. Und das Allerwichtigste dabei natürlich, Cameron Dicker selber macht dabei das Tackle gegen Burton. Sehr gut, das gibt noch ein paar Spendencents dazu. Wir kommen zum letzten Spiel und das hätte für mich im Fantasy Football ganz toll werden können, aber ja. Mike McCarthy, wir müssen uns mal unterhalten. Es gewinnen die Houston Texans gegen die Dallas Cowboys 34-10. Ja, was war passiert? Brandon Aubrey, der Kicker der Cowboys, tritt an zu einem 64-Yard-Field-Goal. Und es ist gut. Und es gibt dabei eine Strafe gegen die Houston Texans. Ein Personal Foul mit einem automatischen First Down. Und anstatt das Field Goal zu lassen, die Punkte zu nehmen, nein, entscheidet sich McCarthy dafür, die Strafe anzunehmen, das First Down zu nehmen. Man scheitert später im vierten Versuch und es gibt überhaupt keine Punkte. Alte Footballerweisheit, keine Punkte vom Board nehmen. Ja, auch wenn das in diesem Fall sicherlich im ersten Moment richtig erschien. Ja, es war im Endeffekt nicht richtig. Und ich hätte die Punkte durch dieses Field Goal gebraucht, dann hätte ich ein Matchup bei uns in der Kickerliga gewonnen. Und so habe ich mit 5 Punkten verloren. Herzlichen Dank auch. Ja, lasst euch doch das Dach kaputt gehen. Brandon Aubrey trifft allerdings aus 53 Yards ganz regulär, aber gerade hat Bill Belichick ihn im Manningcast so gelobt, ballert er einen 40-Yard-Field-Goal an den rechten Pfosten. Ja, wurde er leicht gejinxt. Brandon Aubrey bleibt trotzdem für mich der beste Kicker in der National Football League, vielleicht zusammen mit Chris Boswell. Kyle Fairbairn, auch ein sehr guter Kicker bei den Houston Texans. Der hatte allerdings die deutlich einfacheren Aufgaben in diesem Spiel. Tritt an aus 33 und aus 29 Yards, ist jeweils erfolgreich. Alle Extrapunkte sind auch gut. Brandon Aubrey macht 1, Kyle Fairbairn macht 4. Wir kommen zu den Panthern und ja, es gab in dem Spiel einen Fake-Punt, nämlich Brian Anger hat den ausgeführt. Im zweiten Viertel hätte ich jetzt fast gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Nee, war gleich am Anfang, war im ersten Viertel. War das Brian Anger mit einem Pass auf Thomas für 4 Yards. Matchy dann mit dem Tackle. Ja, und 4 Yards reicht dann in dem Fall auch nicht. Und noch nicht mal sehr gut, sehr deutlich, denn es war ein 4. und 9. Ja, kommen wir da zu anderen Themen. Wenn er nämlich selber puntet, macht er das zweimal in diesem Spiel für 42 und für 40 Yards. Und da muss man kein Mathe-Genie sein, um auszurechnen, dass das ein 41-Yard-Bruttoschnitt ist. In dem Fall ist es auch ein 41-Yards-Nettoschnitt. Immerhin einen der 2 Punts bringt er in die 20. Tommy Townsend doppelt so häufig beim Punten unterwegs. 4 Punts für die Houston Texans für einen 52,5 Yards Brutto, 47,5 Yards Netto-Schnitt. Er bringt von diesen 4 Punts 3 in die 20. Und von diesen 3 bringt er sogar 2 in die 10. Der andere Punt, den er hatte, war allerdings ein Touchback. Wir kommen zu den Kickoffs. Brandon Aubrey, ein Touchback bei 3 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einer seiner Kickoffs wurde gemufft, konnte aber schnell wieder recovered werden. Da hat er wieder probiert, den Ball ja, bouncen, in die Endzone bouncen zu lassen. Und Kamir Fairbairn, 5 von 7, der längste Return in diesem Spiel für die Dallas Cowboys. Kamonte Turpin über 30 Yards. Ja, und das waren sie, die Spiele an diesem Wochenende. Und weil wir noch nicht genug Namen und Zahlen hatten, kehren wir das Ganze doch mal schnell zusammen. Es wurden an diesem Spieltag nicht weniger als 55 Field Goals probiert. Davon waren 44 erfolgreich. Ein einziges ist geblockt worden. Die Chicago Bears können ein Lied davon singen. 10 sind daneben gegangen. Das längste Field Goal kam aus 59 Yards von Cam Little. Trefferquote war 80%, exakt 80%. Das ist ein guter Schnitt unter dem Saisonschnitt, der jetzt gefallen ist, auf 84,9%. Und links vorbeischießen ist das Thema. Insgesamt bisher in der Saison 42 Kicks, die links vorbeigegangen sind, 28, die rechts daneben gegangen sind. 3 weitere waren zu kurz. Bei den Extrapunkten 63 von 67 waren wir in dieser Woche, mein Gott, 94% die Trefferquote, 96,5% ist die Trefferquote über die gesamte Saison. Wir hatten 99 Touchbacks an diesem Wochenende bei 145 Kickoffs, die ausgeführt wurden. Touchbackquote 63 hätte ich gesagt, wenn da 63 stehen würde. Da steht 68,3%. Das ist etwas mehr als die Saison-Trefferquote, Touchbackquote von 66,2%. Wir hatten den 9. Kickoff, der insgesamt zu kurz war, und auch den 31. Onside-Kick-Versuch. Bisher halt immer nur 2 erfolgreich gewesen. Nächste Field Goal, Cam Little, 59 Yards, Anders Carlson, 58, dann Boswell und Myers aus 57 Yards. Längste Punts, ich hatte es erwähnt, er war in einem Spiel, Waitman 71 und Jordan Stout 70, Ryan Wright dann 66 und Ryan Rico hat die beiden Punts, die am längsten waren und keine Touchbacks waren, nämlich mit 64 und 63 Yards. Bester Powerpunter an diesem Wochenende war Jordan Stout. 3 Powerpunts für einen exakt 60-Yard-Schnitt. Knapp dahinter Collis Waitman, 58-Yard-Schnitt bei ebenfalls 3. Und auch 3 hatte Logan Cook für einen 56,3-Yard-Schnitt. Wir hatten 5 kritische Punts, schon relativ viel. Und insgesamt nur, in Anführungszeichen, 4 Punts, die innerhalb der 5 waren. Es gab 8 Returns, Punt-Returns, die länger waren als 15 Yards und 5 Kickoff-Returns, die länger waren als 35 Yards. Es gab 2 Tackles, ganz wichtig, von Bojogis und Dicker. Ja, und es gab den schönen, wenn auch nicht erfolgreichen Fake von Brian Enger und die Strafe gegen die Miami Dolphins bei AJ Cole. Pro Football Focus bringt die neuesten Daten raus und die fliege ich natürlich auch ein. Brandon Aubrey ist weiterhin der beste Field Goal Kicker laut PFF. Er führt da vor Chris Boswell, Jason Myers und Chad Ryland. Ganz unten, ja, das wird wenig überraschen, wer da so steht. Ich muss wieder einen Augenblick überlegen, wer noch aktiv ist davon wirklich. Evan McPherson, Joshua Carty und am schlechtesten von denen, die im Moment noch aktiv sind, Dustin Hopkins mit einigen Abstand auch schon. Bester Kickoff-Kicker ist Joshua Carty vor Young Wei Koo und John Parker Romo. Und ganz unten da, ein bisschen aufgeholt, aber nicht wirklich viel. Kaimi Fairbairn, weiterhin der schlechteste. Knapp davor ist Tyler Bass und dann Evan McPherson. Also auch da die Evan McPherson-Justin-Tucker-Krise läuft da weiter. Wobei Tucker, muss ich mal schnell schauen, finde ich ihn so ganz spontan schnell in der Liste. Nee, finde ich nicht. Aber ja, steht da zumindest nicht ganz oben und nicht ganz unten. Muss irgendwo mittendrin sein. Wir kommen zu der Hangtime bei Kickoffs, falls euch die mal interessiert. Spencer Schrader im Moment führend, 4,32 Sekunden vor Chad Ryland, 4,17 und Tyler Bass, 4,10. Aber ja, die Hangtime natürlich nicht mehr ganz so interessant wie bei den Panthern, da zu denen wir jetzt kommen, da führt weiterhin und auch schon mit einem großen Abstand AJ Cole ist da der beste Panther laut PFF vor Logan Cook, J.K. Scott, Michael Dixon und Corey Bojogas. Ganz unten, muss ich auch wieder gucken, wer noch aktiv ist. Ja, Trenton Gill ist da im Moment der schlechteste, hat allerdings an diesem Wochenende jetzt spielfrei. Tress Way, dann Ryan Stonehouse, Johnny Hacker und auch Matt Ariza steht da. Also, ja, bisher der Puntgott noch nicht so wirklich göttlich. Beste Hangtime bei den Panthern. Etwas verloren in dieser Woche. J.K. Scott 4,76 vor Tommy Townsend 4,67 und Daniel Whelan von den Packers 4,64. Schlechteste sind da Ryan Stonehouse 4,16, ebenso wie Tress Way. Und noch ein klein wenig schlechter, Johnny Hacker 4,15 Sekunden, die der Ball jedes Mal in der Luft ist. Der Spendenstand kommt noch ganz kurz für Kicking for Squirrels. Wir haben leider die 150 Euro knapp verpasst. Wir sind bei 149,85 €. Wenn auch ihr spenden möchtet für die Eichhörnchen-Schutzstation in Neumünster, ich habe schon wieder Neumünster gesagt, das ist Eckernförde, dann kontaktiert mich doch und dann finden wir noch eine Möglichkeit, wie ihr da etwas Geld in den Topf werfen könnt. 15 Cent haben gefehlt. Ein Doink, ein Tackle, mein Gott. Leider, leider, es hat nicht sein sollen. Game-winning, viel cool. Ja, Cairo Santos, vielen Dank auch. Ja, wir kommen zu den College-Spielern. Mal gucken, wer da der Kicker der Woche und Panther der Woche geworden ist. Ich habe zwei Kicker der Woche. Der erste ist Tyler Loop. Ich habe von Lucas Havrasek erwähnt. Das ist der Nachfolger von Lucas Havrasek bei den Arizona Wildcats. Tyler Loop hat an diesem Wochenende beim 27:3 Sieg gegen die Houston Cougars zwei Field Goals erzielt. Und das waren lange Field Goals. Einmal trifft er aus 51 Yards und dann das längste Field Goal des Wochenendes aus 62 Yards. Vom Logo zur Halbzeit war er erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch da an Tyler Loop. Ja, und Tyler Loop, der Nachfolger von Lucas Havrasek. Emmett Caney ist der Nachfolger von Joshua Carty beim Stanford Cardinal. Und der macht an diesem Wochenende das Game-Winning-Field-Goal mit seinem neuen Career-Best aus 52 Yards. Er geht 3-3 in diesem Spiel. Ja, man muss ehrlich sagen, das Spiel gegen Louisville, ja, hat Louisville verloren. Also, das wäre mindestens in die Verlängerung gegangen, aber Louisville hat in den letzten, ich weiß nicht, 10 Sekunden zwei Strafen kassiert, über 20 Yards. Und ja, man hat dadurch Kenny, der nicht unbedingt das super stärkste, ich meine, 52 Yards ist immer noch ein sehr langes Field Goal, aber vorher wäre es ein 57 Yard Field Goal. Das glaube ich nicht, dass er das geschafft hätte. Aber man hat dann, ich glaube, es war ein Offside, ihm nochmal 5 Yards geschenkt und ja, dementsprechend hat er das genutzt und das Field Goal dann zum Sieg gemacht. Deswegen der zweite Kicker der Woche, Emmett Caney vom Stanford Cardinal. Bei manchen Kickern läuft es halt nicht ganz so gut. Und diesmal musste ich allerdings in die zweite Liga, wenn man so will, in die FCS-Division gehen, um einen Kicker zu finden, bei dem es nicht ganz so gut lief. Er heißt Hugo Mary, auch ein super Name. Er spielt bei den Columbia Lions. Die gewinnen allerdings zumindest gegen die Brown Bears. Also ein Ivy-League-Spiel, was ich mir da angeguckt habe. Ja, und zumindest laut ESPN ist der gute Hugo 0-0 bei Field Goals gegangen. Aber ja, ich sage ja immer wieder, ich vertraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und in dem Fall fälsche ich halt meine eigenen Statistiken und habe das dann abgeglichen mit dem Gamebook und dem Play-by-Play. Und ich kann sagen, dass der gute Hugo in diesem Spiel nicht, wie ESPN sagt, 0-0 geht, sondern er geht in dem Spiel 0-3. Hat Field Goals aus 45, aus 40 und auch 36 Yards daneben gesetzt. Also da lief es nicht ganz so gut. Aber immerhin gewonnen Hugo Mary von den Columbia Lions. Wir bleiben im FCS-Bereich und gehen da zum Panther der Woche. Das ist in dem Fall Finn Lappin von den McNessie State Cowboys. Die schlagen sehr deutlich die 35-3. Genau, die Northwestern State Demons mit 35-3. Und Finn hat in dem Spiel 4 Punts für einen 49-Yard-Brutto-Schnitt. Er bringt alle 4 diese Punts in die 20, bringt von diesen 4 Punts in die 20, 3 in die 10 und einen Punt davon an die 4-Yard-Linie. Also placementmäßig geht da nicht mehr allzu viel. Deswegen der Panther der Woche diese Woche, Finn Lappin von den McNeese Cowboys. Ich weiß gar nicht, wie die McNeese, McNeese ausgesprochen. McNeese, ich glaube McNeese Cowboys. Go Cowboys. Meine ich jetzt aber auch nur für den College-Football-Bereich. Und das war sie auch schon, die 236. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, dass ihr eine wunderbare Zeit haben werdet, vorweihnachtliche Zeit. Ich wollte eigentlich vor Thanksgiving Zeit machen, denn nächste Woche ist ja schon Thanksgiving, was dann wieder Football bedeutet und was dann auch bedeutet, dass ich mir vielleicht dann noch frei nehmen sollte. Das wäre eine sehr gute Idee. Gut, dass ich immer so kluge Gedanken habe, während ich spreche. Das ist auch für den Wortfluss absolut förderlich. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.